Ja, also jetzt wieder rein in diese eigentlichen Stoff der Vorlesung. Sie sehen, ich habe die Gliederung das letzte Mal angefangen und jetzt fortgesetzt. Wenn ich gerade gesagt habe, das ist zum Teil ein bisschen ein Mischmasch an Ergebnissen. Einiges davon ist natürlich schon sehr systematisch aufgebaut, weil das alles auf dieser Gruppe von Richard Mayer beruht, die nun auch 2001 schon ein Buch geschrieben haben, oder er hat ein Buch geschrieben zusammen mit Co-Autoren, aus dem das meiste des Materials hier stammt. Es gibt noch ein zweites, neueres Buch, dieses Handbook, in dem es im Wesentlichen eine Reihe von Artikeln gesammelt, die durchaus auch noch ein Stück weitergehen. Also erstens ist das, was in dem ersten Buch von 2001 ist, ein bisschen überarbeitet, wieder dargestellt. Und vor allem gibt es eben eine ganze Reihe von Leuten, die ähnliche Themen versucht haben, sozusagen zu untersuchen. Wenn man jetzt vor der Situation steht, wie die Frau Baum vorher gesagt hat, ich will eigentlich so eine Studie machen und ich schaue mal, was es in der Literatur so gibt dazu, das ist ja nun nicht so ganz trivial. Ja, wie schaut man denn da? Also erste Annäherung wäre, dass man irgendwie googelt, aber das ist meistens nicht das richtige Verfahren. Wenn, dann müsste man mindestens schon mit speziellen Literatursuchmaschinen drangehen. Und wenn man jetzt ein bestimmtes Thema hat, dann ist so ein Buch wie das hier eigentlich ein ziemlicher Glücksgriff an manchen Stellen, weil viele der Artikel einfach das beinhalten, dass sich jemand hingesetzt hat und geschaut hat, was gibt es denn an empirischen Studien zu einem bestimmten Thema. Und das wird man jetzt bei den Folien hier auch oft sehen, dass vieles von dem Material eigentlich bloß wieder berichtet, was andere Leute so gemacht haben, worüber bis jetzt geforscht worden ist. Und wenn Sie jetzt wirklich in so einem Bereich eine Arbeit schreiben, dann sind Sie immer ganz froh, wenn Sie irgendwelche Artikel finden, die nicht allzu alt sind. 2005 geht schon noch so von der Aktualität her und die eben wirklich die Literatur aufgearbeitet haben. Ja, Prinzipien sind ja das, was man so bei dem Mayer immer findet. Das ist so sein Stil, dass er sagt, wir bauen Prinzipien auf. Das sind im Prinzip eigentlich Hypothesen, die einerseits auf einer kognitiven Theorie des Lernens zumindest plausibel gemacht werden sollen. Dafür gibt es ja dieses Modell der Informationsverarbeitung beim Multimedia-Lernen, das wir uns angeschaut haben, das jetzt auch immer mal wieder auftauchen wird. Und andererseits eben empirische Untersuchungen. Und wir haben uns schon eine ganze Reihe von diesen Prinzipien angeschaut, also zum Beispiel dieses Multimedia-Prinzip, das eben sagt, dass es prinzipiell schon sinnvoll sein kann fürs Lernen, mehrere Medien einzusetzen, haben uns aber auch angeschaut, dass es durchaus darauf ankommt, wie man das gestaltet. Und an der Stelle möchte ich jetzt weitermachen mit diesen Coherence-Prinzipien. Das ist jetzt wieder ein Ergebnis dieser Art, das so ein bisschen fast negativ ist, aber doch, glaube ich, einen ganz interessanten Anhaltspunkt zumindest gibt. Es geht um Extramaterial an der Stelle. Also mit Coherence ist gemeint, dass das irgendwie zum Thema gehört, alles, was da präsentiert wird. Und es gibt manchmal Dinge, die nicht zum Thema gehören. Das heißt, man illustriert Dinge noch, gibt interessantes Material dazu, aber Material, das letztlich nicht relevant ist in der Multimedia-Präsentation. Da muss man zum Beispiel, wenn man so eine Vorlesung wie hier macht, muss man sich da auch immer so ein bisschen an der Nase fassen. Die Versuchung ist generell einfach ziemlich groß, dass man versucht, sozusagen so einen Hintergrund darzustellen, irgendwelche netten Illustrationen dazu zu tun. So historischer Hintergrund ist oft sehr verführerisch, was man eben schön erzählen kann. Aber möglicherweise, wenn es eben darum geht, einen Sachverhalt zu lernen, lenkt das eigentlich eher ab, als wirklich zu helfen. Ganz konkret gibt es eben Untersuchungen, bei denen sozusagen, die haben das verführerisch genannt, verführerischer Text und Illustrationen hinzugefügt werden, die zum Thema gehören, aber eigentlich nicht notwendig sind, um den Zusammenhang zu verstehen. Und das ist auch typisch so, dass dieses Material durchaus unterhaltsam ist und interessant. Andererseits ist klar, dass das natürlich irgendwie auch verarbeitet werden muss. Und wenn man sich die Situation anschaut, dann hat man natürlich quasi zwei mögliche Arten, da zu argumentieren. Und das führt dann natürlich zu verschiedenen Hypothesen, wie man so ein Experiment auswerten kann. Das eine, also wenn man sich jetzt sozusagen eine Diskussion vorstellt, man hat zwei Vertreter, die verschiedene Interpretationen dieser oder verschiedene Vorhersagen für die Ergebnisse unseres Experiments treffen. Dann könnte der eine sagen, der der Meinung ist, solche zusätzlichen Illustrationen sind sinnvoll. Der kann sich zum Beispiel auch auf Theorie berufen, nämlich auf diese Arousal Theory, wo es letztlich darum geht, Anregung zu schaffen, die Studenten eben, die Lernenden zu begeistern für das Thema, ihnen auch eine gute Stimmung sozusagen zu geben. Und dafür können diese Bilder ja gut sein. Die können anknüpfen am Lebenskontext von den Leuten, die können zunächst mal vielleicht auch einfach die Aufmerksamkeit wecken, dass man gerne hinschaut. Das kann vielleicht irgendwie witzig sein, dass man dann eine gute Laune hat. Also ist durchaus möglich, dass dadurch die Art, wie die Information aufgenommen wird und wie dann auch das Wissen konstruiert wird, positiv beeinflusst wird. Das ist eine absolut glaubwürdige Position, würde ich sagen. Und vielleicht auch der Grund, warum viele solche Dinge ja gemacht werden. Jemand, der sozusagen einen ganz trockenen Standpunkt vertritt, der sagt, diese zusätzlichen Illustrationen, zusätzlichen Details, die sollte man besser weglassen, der ist sozusagen typischerweise jemand, der sozusagen an den Kern der Dinge rangeht. Da gibt es also ein Zitat von dem Dewey, der ein ganz alter, altbekannter Pädagoge schon ist, der sagt, wenn man Dinge künstlich interessant machen muss, das ist irgendwie verdächtig, dann fehlt von vornherein sozusagen das Interesse und das künstlich zu schaffen ist möglicherweise schwierig und nicht wirklich das, was wir tatsächlich brauchen. Das heißt, was wir eigentlich wollen, ist so eine intrinsische Motivation, dass die Leute wirklich Spaß daran haben, was zu lernen und zu verstehen, und wir wollen sie eigentlich nicht an der Oberfläche nur anreizen, eben jetzt sozusagen sich da dran zu setzen an das Lernmaterial, wie an eine Fernsehsendung oder so. Ja, schwierige Frage. Konkretes Experiment. Sie kennen ja diesen Meyer-Stil inzwischen, da geht es also immer um so einfache naturwissenschaftliche Zusammenhänge, zum Beispiel die Entstehung von Gewittern hier, und da geht es also immer um warme und kalte Luft, und man sieht hier, dass warme Luft eben aufsteigt und irgendwo weit oben dann in den Frostbereich kommt, und da geht es wohl um die Entstehung von Hagel, wenn ich das richtig sehe, von Gewitterwolken. Also dort oben entstehen zunächst mal durch die Kristallisation Eiskristalle. Das Prinzip, was da jetzt wirklich passiert, ist für uns gar nicht so furchtbar wichtig. Wichtig ist, dass hier eine Illustration ist, die mit Text versehen ist, also ein schematisches Bild. Der Text ist in das Bild eingebettet, wie wir das auch aus anderen Untersuchungen gesehen haben, in der letzten Vorlesung berichtet, nach dem Contiguity-Prinzip. Und daneben, über den werden wir uns auch nochmal unterhalten, ist ein längerer Text, der sozusagen das beschreibt, was da alles passiert. Und da kann man vielleicht mal irgendwo in den Text reinschauen. Da heißt es SDR in these updrafts, also in diesen Aufwinden, cools, also wenn die Luft sich abkühlt, water vapor condenses into water droplets and forms a cloud, also der Dampf kondensiert und bildet eine Wolke. Und jetzt kommt die Stelle, an der sozusagen illustrierendes Material angesetzt wird. When flying through updrafts, an airplane ride can become bumpy. Also wenn man durch solche Aufwinde, Turbulenzen durchfliegt mit einem Flugzeug, dann kann es eben wackeln. Metal airplanes conduct lightning very well, but they sustain little damage because the bolt meeting no resistance passes right through. Also sogar wenn dann ein Gewitter reinkommt und ein Blitz das Flugzeug trifft, ist das normalerweise kein Problem, eben wegen dem Faradayschen Käfigprinzip. Also das Flugzeug ist aus Metall und leitet die elektrische Energie. Und da rechts noch ein Bild, das ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden habe und das die auch in ihrem Artikel nicht abgedruckt haben, vermutlich aus Copyright-Rechten. Dort war wirklich ein Bild von einem Flugzeug, das von einem Blitz getroffen wird. Also das ist jetzt so eine typische Situation, also ganz stark übersteigert allerdings auch. Also da muss man jetzt vielleicht auch kritisch an solche Experimente rangehen. Es geht schon wirklich weit vom Thema weg. Ich will eigentlich was darüber lernen, dass hier Wolken gebildet werden und dass da dann irgendwie Regen und Hagel und Blitz und Donner und sowas entsteht. Das ist mein Thema. Und natürlich ist es so, dass in dem Zusammenhang Aufwinde, Turbulenzen eine Rolle spielen. Und wer mal im Flugzeug war, irgendwie so einem heißen Sommerabend, wo eine Gewitterlage ist, der hat das bestimmt schon mal erlebt, dass das Flugzeug dann eben anfängt, unruhig zu werden. Oder hat sich mal gefürchtet vor einem Blitz. Insofern Naja, interessant ist es, spannend ist es mit Sicherheit das Thema, aber es gehört nicht wirklich genau dazu. Also das war das Experiment sozusagen vom Aufbau und dann ist eben passiert, wie es vorher beschrieben wurde, mit den Fragebögen gemacht und zwar für Retention und Transfer, also Retention einfach Behaltensleistung und die Transferleistung separat. Die Folie jetzt nur über die Behaltensleistung und man sieht, der blaue Balken ist, wenn man jetzt auf das Bild nochmal zurückgeht, sozusagen nur der linke Teil ohne das Bild mit dem Blitz und dem Flugzeug und auch dem, im Text die Passagen rausgestrichen, die sich jetzt auf das Flugzeug beziehen. Und man sieht, also in dem Fall sogar sehr deutlich, dass offensichtlich die Version ohne die zusätzliche Flugzeuggeschichte in der Behaltensleistung deutlich überlegen ist. Ja, das Grüne ist sozusagen die ausführlichere Version mit dem zusätzlichen Material über das Flugzeug. Das Gleiche ist in anderen Medienpräsentationen auch nochmal geprüft worden, wo man eine Audioerzählung hat, einen Audioton, der das vermittelt, was vorher als Text stand und auch da die Version mit und ohne Details. Und man sieht, dass diese Zusatzverzierungen nicht wirklich hilfreich sind, sondern eher schädlich sind. Und auch im Transfer ist es so, dass der Unterschied deutlich ist. Also dass man letztlich sagen kann, dass ein Unterschied deutlich ist, wurde vorher eben schon erwähnt. Das sind im Prinzip Mittel der Statistik, die man da anwenden muss. In dem Fall ist es allerdings tatsächlich so, dass man sozusagen auf den ersten Blick sieht, dass die Chancen ganz gut sind, da signifikante Effekte zu ermitteln. Also das ist ja ganz interessant eigentlich. Das heißt, im Prinzip auf den Punkt zu kommen und wirklich das Material zu konzentrieren auf das, was wesentlich ist, kann man tatsächlich als empirisch nachweisen, als eine Sache, die das Lernen befördert. Da kann man jetzt ein bisschen spielen damit. Das ist, wenn man diese Arbeiten von Meyer und anderen und generell auch Arbeiten im Bereich liest, oft so ein bisschen, für uns ein bisschen ungewöhnlich, weil man oft ganz ähnliche Statements hintereinander liest. Man hat also fast das Gefühl, die haben oft den, also gerade wenn man diese Artikel von Meyer liest, der hat irgendwie die gleichen Sätze so runterkopiert, irgendwie immer das Gleiche. Und wenn man dann genau hinschaut, stellt man fest, dass es aber sozusagen eine Variante ist, in der bestimmte Details modifiziert wurden, eine leicht andere Fragestellung der gleichen Art diskutiert wird. Also der erste Satz ist nämlich genau der gleiche. Ja? Also wenn das Extramaterial rausgelassen wird, wird der Lerneffekt besser. Aber in dem Fall geht es um die Worte Sound and Music. Das heißt, wenn man jetzt Ton und Musik zu einer Multimedia-Präsentation dazu tut, hilft das oder hilft das nicht? Also die haben auch wieder eine Untersuchung gemacht mit einer Bildanimation und einer Erzählung und haben das sozusagen akustisch illustriert. Und zwar in verschiedenen Varianten. Eine ist, dass man einfach sozusagen entspannend Musik dahinter legt, also sanfte Musik, die sozusagen ein bisschen atmosphärisch wirken soll. Und das andere war, dass bei dieser Gewittergeschichte, das eben akustisch wie so in einem Hörspiel oder so oder manchmal auch in Dokumentationen illustriert wurde, indem, wenn vom Wind die Rede ist, eben Windgeräusche eingespielt werden, wenn von irgendwie Eis die Rede ist, dass man dann auch wirklich das Eis irgendwie knirschen und klacken hört. Ja, auch wieder die gleichen Argumentationspositionen. Man kann natürlich sagen, eigentlich eine coole Idee. Zunächst mal macht es wahrscheinlich mehr Spaß, dazu zu hören, wenn man zum Beispiel wirklich hört, wie der Wind pfeift. Wenn man irgendwie Stoff aufnehmen will, weiß jeder, dass man das in einem entspannten Zustand durchaus leichter tut, als wenn man irgendwie verkrampft ist. Also kann auch die Musik durchaus zunächst mal positiv wirken. Und es gibt ja Leute, die fürs Lernen im Hintergrund Musik laufen lassen. Also das kommt wieder eine interessante Frage, ob das vielleicht auch vom Individuum ein bisschen abhängt, wie das tatsächlich ist. Ja, das Argument dagegen ist ganz einfach trocken wieder mal. Es ist schlicht und ergreifend der Wahrnehmungskanal sehr begrenzt in seiner Kapazität. Wir können akustische Signale nur in gewissem Umfang aufnehmen. Schon unsere Ohren sind irgendwie in der Kapazität beschränkt, aber insbesondere das Verarbeitungssystem danach, von dem wir ja wissen, dass das ganz schnell Dinge auswählt, die dann weiter bearbeitet werden. Das kommt natürlich jetzt in so eine Konkurrenzsituation. Das heißt, da ist irgendwie der Sound, der zunächst mal unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, und dann ist noch irgendwie wichtiger Text, der erzählt wird. Und die Gefahr entsteht dann natürlich, dass wir uns zu stark quasi auf dieses Extramaterial, auf das ja uns sich irgendwie auch aufdrängt, das sehr ansprechend ist, konzentrieren, und dass dadurch schon in den ganz frühen Verarbeitungsstufen im Ultrakurzzeitgedächtnis unter Umständen schon einfach die wesentlichen Teile dann untergehen. Ich will jetzt nicht wieder diese ganzen Tabellen zeigen, aber letztlich ist auch da wieder so, dass man Studien hat, in denen sehr deutlich gezeigt wird, dass sowohl Behaltensleistung als auch Transfer besser werden, wenn man diese zusätzlichen Tonverzierungen weglässt. Das ist ein bisschen schade irgendwie einerseits, ne? Also gerade für Multimedia-Leute, die sagen so irgendwie, wir wollen ja da unsere Kunst auch einsetzen und unsere technischen Möglichkeiten. Das ist aber einfach eine Situation, mit der man sich auseinandersetzen muss, gerade wenn man Multimedia im Lernen einsetzt. Und darum mache ich das auch hier so ausführlich, weil die Frage, wie wir denn Multimedia-Elemente einbauen in ein Lernsystem, die ist vielleicht für uns Medieninformatiker gar nicht so schwer zu beantworten. Aber die Frage, macht es denn überhaupt Sinn und wo bauen wir es ein, die ist vielleicht wichtiger für uns. Ja, jetzt sozusagen das, was ich gerade schon erzählt habe, nochmal wirklich abgebildet auf das Modell. Das ist also dieses kognitive Modell des Multimedia-Lernens von Meyer. Und wenn Sie jetzt diese letzte Situation dort repräsentieren, dann haben Sie eben die Situation, wir haben irgendwie den optischen und den akustischen Kanal. Und hier oben, andersrum, unten ist der optische, oben ist der akustische. Und hier oben in dem akustischen Kanal haben wir eben jetzt zwei Sachen. Wir haben zum Beispiel diese begleitenden Klänge wie Windpfeifen und sowas. Und wir haben die Sprache selber, die Erzählung. Und beides geht über die Ohren. Und irgendwie müssen wir in dem Schritt sozusagen vom Ultrakurzzeitgedächtnis zum Kurzzeitgedächtnis eben auswählen. Und hier ist mehr Information vorhanden, als wir eigentlich bräuchten, und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit größer geworden, dass wir die falschen Dinge auswählen und dadurch sozusagen nicht den optimalen Effekt haben. Wenn wir jetzt den Sound weglassen, dann stehen hier nur die relevanten Dinge drin. Es ist eine gewisse bessere Chance, dass die auch wirklich ausgewählt werden oder alle davon ausgewählt werden und die gesamte Verarbeitung bis hin zur Integration besser funktioniert. Also das ist die klassische Situation, dass man nun versucht, eben auch sozusagen eine allgemeine Theorie dadurch zu bestätigen. Noch eine Version, bei der man Extramaterial wegtut, und zwar jetzt nicht Ton oder Bilder, sondern tatsächlich nur auf Worte bezogen. Also es ist wieder das gleiche Prinzip. Und jetzt sagen wir, unneeded words are removed. Es wird wirklich nur Text sozusagen rausgeschnitten. Ja, also was wir da haben, ist, dass wir zwei, das hat man vorher schon auf dem einen Bild gesehen, man hat einerseits die Illustrationen, bei denen bloß unten so eine ganz kurze Zusammenfassung, so ein 1 bis 2 Zeiler steht, also steht Captions hier, Captioned Illustrations, also Caption ist die Bildunterschrift auf Englisch. Und die werden im Folgenden auch manchmal Summaries angesprochen. Das ist vielleicht, muss man sich daran gewöhnen, weil die Textpassage selber ist sozusagen der Langtext und diese Captions dort unten, diese Bildunterschriften sind die Summaries. Und dann haben Sie vielleicht von vorher noch in Erinnerung, da stand auch noch ein längerer Text dabei, in dem dann was erzählt wurde, dass die Air Ride bumpy wird und sowas. Das ist diese ca. 500 Worte Textpassage. Und jetzt ist der Unterschied in den Experimenten, lassen wir diesen erklärenden Text, diesen langen Text auch noch weg. Wobei wir jetzt nicht was über das Flugzeug erzählen, sondern wirklich uns konzentrieren auf den Sachverhalt selber. Und das Bild haben wir auch schon weggelassen. Wir reduzieren jetzt sozusagen noch weiter. Wir unterscheiden jetzt bloß noch, haben wir diese illustrierten oder ja, diese Illustrationen mit Text und Kurzzusammenfassung oder haben wir diese Illustrationen mit allem drum und dran und noch zusätzlich einen erklärenden Text. Ich werde es, denke ich, gleich noch mal zeigen. Aber jetzt zunächst mal, um das fertig zu machen, die beiden Argumente nochmal. Wer für den Text argumentieren will, kann sagen, wenn wir nicht nur diese Bilder haben, die ja nun letztlich unvollständige Informationen enthalten, wo man sich vieles dazu denken muss, dann wird das Ganze sozusagen von der Information her einfach reicher. Es kommt mehr Information beim Lernenden an. Also eigentlich müsste der Lerneffekt besser sein, weil er es sozusagen genauer verstehen kann. Das ist übrigens ein interessanter Fall. Da kommen wir so ein bisschen in das, was Sie vorher gesagt hat mit Multimedia und Lehrbuch. Das wäre jetzt der Unterschied für ein Skript zum Beispiel in Ihrer Situation zu einer Vorlesung, wenn Sie diese Folien haben, bei denen Sie sich sozusagen irgendwie zusammenreimen müssen, was da tatsächlich eigentlich gemeint ist damit, oder wenn Sie ein Skript haben, in dem wirklich nochmal genau aufgeschrieben wird dazu, was jetzt wirklich gemeint ist. Ja, also spricht eigentlich nichts gegen das Skript. Ne? Die Studenten wollen ja auch ganz, ganz gerne das Skript immer, fordern sie mal ein. Und man kann ja auch sagen, mit so einer doppelten Präsentation, da kann sich jeder das raussuchen, was er will. Also im Prinzip ist die Information für jeden in der richtigen Version da. Das Argument dagegen ist ausgesprochen interessant, finde ich. Und zwar geht es im Wesentlichen darauf, dass dieser Prozess, dass ich mir was zusammenreime aus diesen Bildern und versuche aktiv nun mir zu überlegen, was soll denn das heißen, dass hier ein Pfeil nach oben ist und dann draufkommt, na, das ist Wind, der da nach oben geht und so weiter, dass dieser Prozess speziell hilft in der Wissenskonstruktion. Wir haben uns ja da schon ganz ausführlich darüber unterhalten, dass Wissen eben nicht irgendwie in einen reingeschüttet und aufgenommen wird, sondern dass wir das Wissen immer nur selber konstruieren können. Und insofern ist einfach eine fertige, runde Präsentation zu lesen, vielleicht sehr befriedigend, aber man hat es ganz schnell wieder vergessen. Während, wenn man wirklich sozusagen anfängt, ein Bild zu interpretieren und in das sozusagen aktiv den Sinn reinkonstruiert, da gibt es ja im Englischen wirklich diesen schönen Begriff, den man inzwischen ja auch ins Deutsche fast übernommen hat, nämlich Sense-Making, dass irgendwas Sinn machen soll, ja? Der Sinn wird erst gemacht, der ist gar nicht da zunächst mal. Und den muss ich aktiv erzeugen. Das hilft einfach beim Lernen, beim tieferen Lernen. Also das ist jetzt wieder mal unser Gewitterspiel. Zur Abwechslung mal zwei Bilder, wo dann auch wirklich jetzt wirklich der Hagel schon passiert, dass also das dann irgendwann sich umdreht und die Winde nach unten gehen und wirklich sozusagen das Gewitter vom Boden nach ankommt. Okay, die linke Spalte sozusagen ist die Version Illustrationen plus ganz kurzes Summary drunter. Einfach das, was man sozusagen in der Minimalversion da hat, und der rechte Text ist in der Summary-Version einfach nicht vorhanden. Die andere Version ist, dass hier nun wirklich längliche Texte daneben stehen, also auch nicht jetzt abschreckend lange Texte, die nochmal genau erklären, was mit dem Bild eigentlich gemeint ist. Und wie gesagt, die nicht ablenken vom Thema. Also wenn Sie das durchlesen, wollen wir es nicht im Detail machen, aber da steht eben jetzt nichts von irgendwelchen Flugzeugen oder so drin. Ja, die Experimente, man sieht, es ist alles nicht mehr ganz so deutlich. Also da unten gibt es auch was, das sozusagen ein bisschen widersprüchlich ist. Aber zunächst mal ist es auffällig, dass wir die Version, die blaue ist die, die nur die Illustrationen hat, und die grüne ist die, bei der wir noch zusätzlichen Text haben, dass tatsächlich wieder die einfachere Version, die rein aufs Skelett sozusagen reduzierte Version, überlegen ist. Was mich ein bisschen verblüfft eigentlich, ist, dass der Effekt gerade im Transfer nicht so stark ist, wie es da ausschaut. Das ist vielleicht was, über das man diskutieren kann. Auf jeden Fall, die berichten also davon, dass der Coherence-Effekt eben hier auch passiert. Das heißt, beim Thema bleiben hilft. Was noch eine interessante Zusatzinformation ist, die ich jetzt mal zitiert habe aus dem Artikel, ist auch, dass die Lernenden, die die Summary-Version erhalten haben. Mit Summary-Version ist die gemeint, bei der bloß diese kurzen Bildunterschriften waren und der Text weggelassen wird. Also die blaue Version, also die überlegene auch in diesen Tests, dass die durchschnittlich 28% mehr kreative Lösungen in diesen Transferaufgaben produziert haben, als die Studenten, die die Vollversion hatten. Also da kann man jetzt zwei Dinge beobachten. Das eine ist tatsächlich, dass diese Aussage tatsächlich ganz interessant ist, dass das möglicherweise die Situation, nicht vor einem fertigen, geschlossenen Text zu stehen und den bloß aufnehmen und auswendig lernen zu müssen, sondern selber sich da reinzudenken, dass das hilft, die eigene Kreativität zu fördern. Das zweite, mehr so eine Meta-Anmerkung, was man an der Stelle sieht, ist, dass die vermutlich auch ein bisschen unzufrieden waren mit diesen Ergebnissen, die bei dem Transferexperiment rauskamen, wo an einer Stelle sogar der Effekt genau andersrum ist, also die eigentlich unterlegene, nach der Theorie unterlegene Version überlegen ist. Und wenn man dann schön publizieren will, dann denkt man sich natürlich, was kann ich jetzt da noch sozusagen rauslesen, was vielleicht auch noch meine Argumentationsbasis stützt. Und das ist natürlich so eine Sache, vorher war nicht die Rede davon, dass man kreative Lösungen messen. Es ist eigentlich nicht wirklich eine Messgröße, die diskutiert wurde. Und hinterher, wenn man dann halt so eine Diskussion der Ergebnisse schreibt, kommt man vielleicht auf die Idee und schaut daraufhin vielleicht die Ergebnisse nochmal an und stellt fest, da haben wir ja noch einen interessanten Effekt. Ist durchaus legal, aber man muss sich natürlich auch vorstellen, dass vielleicht an anderen Stellen gar nicht nach den kreativen Lösungen gefragt wurde, weil man gar nicht erst als Versuchsleiter sozusagen oder Wissenschaftler gar nicht auf die Frage kam. Ja, das Ganze hat so ein bisschen mit Redundanz zu tun, wobei bei dem Mayer die Redundanz jetzt noch ein extra Prinzip ist. Das ist ein bisschen verwirrend, also das ist ein bisschen ausgebreitet. Wir hatten also das Coherence-Prinzip jetzt, das heißt einfach beim Thema bleiben, nichts Überflüssiges machen. Jetzt gibt es noch das Redundanzprinzip, das geht davon aus, den gleichen Stoff, der durchaus zum Thema gehört, gleichzeitig in verschiedenen Versionen zu präsentieren. Also zum Beispiel Animation und Erzählung oder Animation, Erzählung und Text. Im Prinzip das Gleiche, was vorgelesen wird, steht nochmal als Text mit da. Dieses Redundanzprinzip ist ja in dem Buch von 2001 schon eben erwähnt worden. Jetzt in dem 2005 Buch wird das noch ein bisschen genauer auseinandergenommen. Im Prinzip wird da wirklich gesagt, ja, die Version der Redundanz ist eigentlich ganz ähnlich zu der Kohärenz. Und es wird vor allem unterschieden zwischen den beiden Dingen, die gleiche Information in zwei verschiedenen Versionen zu präsentieren oder Zusatzinformationen dazu zu tun. Und so in der neuen Begrifflichkeit, die haben von dem 2005 Buch, war eben Zusatzinformationen dazu zu tun, Coherence-Prinzip, und die gleiche Information verschieden zu präsentieren, redundant zu präsentieren, zum Beispiel als Audio und als geschriebener Text, das heißt dort Redundanz. Mit diesen Redundanzprinzipien, also die gleiche Information, wirklich genau die gleiche in mehreren verschiedenen Versionen zu präsentieren, da gibt es, auch wenn man ein bisschen tiefer geht, stammt natürlich auch aus diesen Artikeln, wo das beschrieben wird, durchaus auch Vorläufer, wo man schon solche Effekte beschrieben hat. Also das ist nicht bloß jetzt in den Multimedia-Untersuchungen da von dem Mayer passiert. Eine Untersuchung, die da zitiert wird, stammt von Miller 1937. Da geht es um Kinder, die lesen und schreiben lernen. Und das Ganze in Englisch, das heißt, die sollen was lernen, was diese Buchstaben COW, was die heißen, dass das eine Q ist. Ja, und da gibt es zwei Versionen. Das eine ist, man hat einfach bloß die Buchstaben, das Wort, und spricht Kau. Das zweite ist, so wie es hier rechts dargestellt ist, als Illustration, es ist nicht nur das Wort da, sondern es ist auch ein Bild von der Kuh da und es wird gesagt, ja, was wird schon gesagt werden? Kau natürlich. Das heißt, das Kind soll im Prinzip den Zusammenhang zwischen soll Schreiben lernen soll und Lesen lernen, soll die Worte lernen. Das Interessante ist, dass diese Kuh, die ja nun ganz nett ausschaut und von der man meint, dass die zunächst mal hilfreich sein könnte, dass die in diesen Experimenten immer hinderlich war. Das heißt, nur den Lesetest sozusagen nachher zu machen, wenn die bloß die Worte und den Begriff als Ton sozusagen gehört haben, was das gesprochen ist, hat für die reine Fähigkeit des Lesens mehr gebracht, als wenn sie eben jetzt mit dieser Bildversion konfrontiert wurden. Das ist auch angeblich vielfach wiederholt worden und nachweisbar, auch replizierbar. Was noch vielleicht interessanter ist und viel neuer ist, dass man nun in Lehrbücher reingegangen ist, Geografie, Linguistik, Wirtschaftswissenschaften als Beispiele und zum Teil den Text auf 20% zusammengestrichen hat, auf das Wesentliche, in dieser Untersuchung von Reeder und Anderson. Und dann hat man wirklich Leute zum Vergleich mit dem vollen, schön ausgearbeiteten Lehrbuch und der Kurzversion lernen lassen. Und tatsächlich ist es so, dass in allen Experimenten rauskam, dass die Leute, die das Summary gelernt haben, auf der Basis dieser ganz kondensierten Version, dass die besser gelernt haben als die, die nun ganz schön viele Bilder und weitere Erklärungen drumherum hatten. Ja? Also da bin ich jetzt im Moment überfragt, da müsste man nochmal schauen, dass man an den Artikel, Originalartikel rankommen. Also ich kann Ihnen das, die Referenz natürlich geben, wo das herkommt, und dann müsste man da nochmal reinschauen. Also ich finde das generell total spannend, weil wenn man so in Schulbücher reinschaut, also irgendwie vielleicht haben wir deswegen in unserer Generation in der Schule mehr gelernt. Also wenn ich mein Lateinbuch anschaue, meine Lateingrammatik, da stehen einfach bloß diese Tabellen drin von den Verbformen. Das ist zwar langweilig, aber letztlich hilft es ja nichts. Das muss man ja lernen, wenn man Latein lernen will. Wenn ich mir anschaue, wie das heutzutage in den Lehrbüchern präsentiert wird, ich finde da gar nichts drin. Das ist sowas in Illustrationen und bunten Kästen und was weiß ich alles und Geschichten über das alte Rom zwischendurch und so. Ist es so versteckt, dass man dann irgendwann mal verzweifelt nach irgendeinem Anhang sucht, wo nochmal diese Tabellen beisammen sind. Und so ein bisschen kann man das, denke ich, schon nachvollziehen, dass es, dass die Bemühungen da oft ziemlich ins Leere laufen, auch an diesen Stellen. Was für uns vielleicht als Informatiker noch eine interessante Sache ist, auch eine Spur, der man ganz gut nachgehen kann, sind Bedienungsanleitungen für technische Geräte, also insbesondere für Softwaresysteme auch. Da gibt es eine Bewegung, also der Hauptautor, der dahinter steht, heißt Carroll. Die heißt das minimale Handbuch, the Minimal Manual. Und eine Vorläuferversion davon sind diese, wie heißen die, GRC-Karten oder so ähnlich, sind sozusagen ja, speziell formatierte Anweisungen, um nun Menschen zu erklären, wie sie mit einem Gerät umgehen. Und da merkt man auch, dass sich das tatsächlich so ein bisschen schon angefangen hat durchzusetzen in Gebrauchsanweisungen, die mit den Geräten beiliegen heutzutage. Also man kann ja ein Handbuch schreiben, wo man sich hinsetzen muss und es von vorn bis hinten lesen. Oder man kann so eine Anweisung hier geben, da geht es bloß darum, was muss ich denn tun, um jetzt in dem Textverarbeitungssystem was zu tippen, einfach zu schreiben. Und Sie sehen, da gibt es auch links so Icons, die das unterscheiden. Da geht es also zunächst mal darum, was ist das denn überhaupt, was ich hier lernen soll. Und dann gibt es eine ganze Menge von Hints sozusagen, die aber eigentlich nicht so richtig jetzt große zusammenhängende Erklärungen sagen, sondern da steht zum Beispiel bloß, you can give your document any name you want, but you cannot use the same name for two different documents. Das ist eine relativ allgemeine Information, die gut ist zu wissen. Sonst wäre ja ein klassisches Handbuch, würde eher sagen, so und jetzt gehen Sie in das Menü File und dort unter Save As und dann wählen Sie dann einen Namen aus und wenn dann die Meldung kommt, das Ding existiert schon, dann müssen Sie aufpassen und so weiter. Wird hier alles weggelassen. Es geht bloß um das Prinzip. Also man muss halt einfach einen eindeutigen Namen vergeben. Und dann ab und zu gibt es ja auch noch weitere Dinge, zum Beispiel hier das mit dem Häkchen, das ist so eine Art Feedback-Information, da heißt, wenn man tippt, dann sieht man das am Bildschirm, um sozusagen den Leuten den Hinweis zu geben, okay, ich kann auch kontrollieren, ob ich das Richtige mache, aber auch nicht jetzt sozusagen vorgeschrieben in einer bestimmten Reihenfolge, sondern wird einfach gesagt, das kann man machen. Und dort unten, wo dieser Krankenwagen da davor ist, wird sozusagen für Notsituationen, Notfälle, wenn irgendwas schief geht, wie man sich, wenn das Gerät jetzt nicht mehr reagiert, da ist zum Beispiel so eine Version, wo man mit einer Escape-Taste irgendwie wieder in den Grundzustand zurückkommt, wird da eben beschrieben, was man nun zunächst mal überlesen kann. Das ist eben eine Vorversion von diesem Minimal Manual und in dem Minimal Manual wird im Prinzip das Gleiche verfolgt, dass man letztlich ganz stark das eigene Experimentieren mit dem System anregt, dass man im Prinzip nur Hinweise gibt, die ganz schnell dazu führen, dass die Leute sich selber hinsetzen und damit experimentieren. Wenn man nun Gebrauchsanweisungen von Geräten anschaut, merkt man im Laufe der Jahre schon irgendwie eine Entwicklung, dass statt eben wirklich solche Bücher zu einem, was weiß ich, Videorekorder oder so oder eine Videokamera dazu zu geben, in der wo man irgendwie mehrere Tage eigentlich durchlesen müsste, bis man dann alles verstanden hat, dass eben ganz spezifische Situationen eigentlich bloß angesprochen werden und für die immer jeweils Hinweise gegeben, wie man damit umgeht und vieles einfach dem eigenen Experimentieren überlassen bleibt. Ja, da gibt es verschiedenste Studien zu diesem Redundanzeffekt. Also zum Beispiel Papierfalten in der Grundschule, also irgendwelche Schifflein- und Fliegerfalten. Auch da ist es so, dass Diagramme alleine, die das auf, sozusagen darauf reduzieren, was muss ich in welcher Reihenfolge falten und entlang welcher Linie, sich angeblich als besser erwiesen haben, als wenn man den Text noch dazu erklärt. Jetzt kommt ein ganz, ketzerischer Gedanke. Es geht ja uns hier um den Einsatz von Rechnern fürs Lernen. Und dieser Artikel von Sproul und Chandler, der wendet das Redundanzprinzip generell auf die Technologie an. Und sagt, prinzipiell ist es natürlich so, dass wir, wenn wir Dinge über Rechner präsentieren, dass es sehr häufig sozusagen negative Effekte erzeugen kann. Also erstens mal ist es so, dass da tatsächlich irrelevante Informationen, das ist jetzt nicht mehr so sehr das Redundancy-Prinzip, sondern das vorher das Coherence-Prinzip, dass da irrelevante Dinge passieren. Also ich muss ja irgendwie das Ding starten und wenn ich dann ein Betriebssystem habe, das mir zwischendurch, während ich dabei bin, irgendwas zu lernen, immer noch sagt, dass eine neue Version von Java verfügbar ist und ob ich die gerade installieren will, dann ist das tatsächlich total ablenkend. Dann ist es so, dass ich ja nun mit der Maschine nicht reden kann wie mit einem menschlichen Partner, sondern dass ich dauernd irgendein Interface bedienen muss und möglicherweise merken muss, dass irgendeine bestimmte Taste vor- und zurückgeht. Und dann habe ich die falsche Taste erwischt und komme in eine Situation, wo ich mir zuerst mal wieder nachdenken muss, wie komme ich denn zurück. Das heißt, dieses ganze Handling der Schnittstelle schiebt sich zwischen mich und den Lernstoff. Und da kann man tatsächlich beweisen, dass in diesen Experimenten, behaupten zumindest die Autoren, in empirischen Untersuchungen, dass Lernen mit einfach einem Buch, einem Handbuch, einem gut gemachten Handbuch, dem überlegen ist, dass ich dazu ein computergestütztes Lernsystem habe. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Aussage, die haben sich wahrscheinlich auch gefreut, wenn sie das beweisen können, weil das natürlich sehr stark davon abhängt, wie das Handbuch gestaltet ist, wie die Lernanwendung gestaltet ist. Aber auf jeden Fall zeigt uns das so eine Erfahrung, die wir auch schon ein paar Mal gemacht haben, wenn wir Systeme, die sozusagen in der realen Welt existieren, in einer händischen Version, wo Menschen physisch das wirklich tun und man dann versucht, die mit Technologie zu unterstützen, dass man oft schon froh ist, wenn die technologieunterstützte Version überhaupt gleich leistungsfähig ist wie die Version, die sozusagen rein ohne Technologie mit menschlicher Interaktion und manuellem Arbeiten funktioniert. Das heißt, da ist ein hoher Anspruch eigentlich an diese Lernsysteme, was natürlich auch heißt, dass zum Beispiel die Mensch-Maschine-Schnittstelle stark gefordert ist, dass die so transparent wie möglich sein muss, dass ich an der Stelle eben möglichst wenig dieser Effekte habe. Dass ich es möglicherweise gar nicht mehr merke, dass ich mit einer Maschine arbeite. Dass die Schnittstelle so ist, dass man eben nicht in zusätzliche Last dafür aufwenden muss. Bei Multimedia gibt es auch noch so einen Redundanzeffekt, nämlich diese Situation, die wir uns ja schon mal angeschaut hatten, da hatten wir eine Bildillustration plus geschriebenen Text und hatten dann festgestellt, bei einer letzten Vorlesung, dass eine Bildillustration plus Audiotext, gelesenem, also Erzählung, wie es der meist, Narration, dass die besser ist, als den Text sozusagen neben das Bild dazu zu schreiben. Das haben wir uns angeschaut, es gibt eine gute Auslastung unseres Wahrnehmungssystems. Jetzt wird eine weitere Version noch mit verglichen, in der wir alle drei Dinge haben, nämlich den Text, die Animation, eine Erzählung dazu, es wird also so vorgelesen, wie wir es da oben hatten und wie wir es das letzte Mal auch, habe ich auch vorgespielt, dieses Beispiel. Und jetzt kommt nochmal der Text geschrieben dazu. Das heißt, wir haben also den Text, der vorgelesen wird, auch nochmal auf dem Bildschirm stehen und man muss den zusätzlich lesen. Ja, und Sie können Ja, steht, glaube ich, schon hier da unten, genau. Kann sich vorstellen, was rauskommt. Dass diese drei Dinge zu machen, Animation, Erzählung und Text auf dem Bildschirm, dass die einfach zu große kognitive Last erzeugt und letztlich einen schlechteren Effekt erzeugt, als wenn man sozusagen was weglässt davon, einen ganzen Medienkanal weglässt davon. Wobei sogar, wenn ich auf diesen Effekt zurückfalle, den wir ursprünglich hatten, nämlich bloß Bild und Text und gar keine akustischen Medien einbeziehe, das ist immer noch besser als Bild, Text und nochmal das akustische Medium dazu. Allerdings, wenn ich eben wie gesagt den Text weglasse und ein akustisches Medium habe, dann bin ich, das ist die beste Version von den dreien. Also die beste Version ist sozusagen eine Multimedia-Fassung. Also man sieht schon, es ist gar nicht so einfach und auch das haben wir praktisch irgendwie schon erlebt, dass wir für einen anderen Fachbereich ein Lernsystem gemacht haben und das war eine ganz natürliche Anforderung unserer Kundschaft sozusagen. Die haben gesagt, ja, ich lese einen Text vor, den gebe ich euch, diesen Fachtext, und der soll aber gleichzeitig sozusagen in so einem Art Laufbalken, also einem Lauffenster noch nebenher auf dem Bildschirm erscheinen. Nach diesen Ergebnissen hier ist das zumindest fragwürdig, ob man das machen sollte. Wie gesagt, die Übertragbarkeit, da hat die Frau Baum schon mal darauf hingewiesen, von diesen Dingen ist nicht immer so, dass man sagt, das ist jetzt eine Lehrbuchregel, die man immer so anwenden muss. Aber man kriegt zumindest mal Hinweise, was vielleicht dann doch eher schädlich sein könnte. Ja, das waren jetzt eine ganze Reihe von Prinzipien, die sozusagen über die Menge der Information, die präsentiert wird und auch die Art der Information, Informationspräsentation sich befasst haben. Jetzt gibt es da noch so schöne Prinzipien, die ein Stückchen weiter in die Tiefe schauen. Also insbesondere interessant jetzt dieses Individual Difference Prinzip, wo es nun um Fragen geht. Vielleicht haben wir nicht alle Aspekte sozusagen, die alle Variablen, die das Ganze beeinflussen, wirklich verstanden. Und das, denke ich, ist eine relativ wichtige Geschichte. Also im Prinzip ein ganz wichtiger Bereich ist nämlich, haben wir es mit Leuten zu tun, die sich in dem Themengebiet, mit dem wir uns befassen, schon auskennen oder nicht. Das heißt, geht es jetzt darum, Sie fallen ja selber auch immer wieder in diese verschiedenen Rollen, geht es jetzt darum, dass ich zum Beispiel jetzt beschlossen habe, ich will Chinesisch lernen, habe vorhin irgendwie keinen Kontakt zu dieser Sprache und will mich jetzt zunächst mal überhaupt einarbeiten, was das denn ist. Oder bin ich jetzt eben Informatikstudent im fünften Semester oder so und will mich informieren, was irgendeine neue Skriptsprache, von der ich gerade was gehört habe, was die für Eigenschaften hat. Ja, das ist beides sind ganz normale Lernsituationen, die man im Alltag trifft, nur die Voraussetzungen sind komplett andere, weil man in dem einen eben irgendwie das ganze Grundgerüst, begriffliche Grundgerüst irgendwie nicht wirklich kennt. Gut, man weiß, eine Sprache hat irgendwie eine Grammatik oder so und da gibt es bei Chinesisch dann schon die Überraschung, dass da gar nicht so viel Grammatik ist. Und also man muss sich zunächst mal einfach orientieren. Ja, und tatsächlich ist es so, dass fast alle unsere Bemühungen, sozusagen den Lernstoff aufzubereiten, dass die offensichtlich besonders hilfreich sind, wenn es darum geht, dass jemand das neu lernen will. Also das merkt man vielleicht auch in der Schule, irgendwie Grundschule und Gymnasium. In der Grundschule wird eben auch viel mehr Wert auf irgendwie aufwendige pädagogische Prinzipien gelegt, weil da eben viele Dinge grundlegend gelernt werden. Und ja, wenn man dann die dritte Fremdsprache lernt, dann kann man viele Sachen eben, kann man aufbauen auf dem, was da vorher gemacht worden ist, viele Sachen anders vermitteln. So ein Beispiel, an dem da gearbeitet wurde zum Beispiel auch, ist, dass man nun die Frage ist, muss ich ein ausgearbeitetes Beispiel haben, das Durcharbeiten, oder eine abstrakte Beschreibung? Also wenn Sie jetzt wieder an Programmiersprachen lernen denken, ein schönes Lehrbuch für Anfänger, das würde so jetzt mal anfangen, da gibt es irgendwie ein Hello World Beispiel und dann steht da, was da alles drin vorkommt und dann heißt so, und jetzt machen wir mal ein Beispiel, in dem zwei Zahlen addiert werden und dann kommt, wie man zwei Zahlen addiert und dann kommt irgendwie was, wenn man mal noch einen Text dazu ausgibt und so geht das Schritt für Schritt durch und als jemand, der jetzt schon irgendwie zwei, drei Programmiersprachen kann, haben Sie an der Stelle oft irgendwie das Problem, dass adäquat aufzunehmen. Dann wird das irgendwann mal langweilig. Sie finden die Stellen gar nicht, wo sich das jetzt von anderen Programmiersprachen unterscheidet. Weil was eine Programmiersprache ist, wissen Sie ja. Sie wollen bloß wissen, wie bestimmte Sachen in dieser Programmiersprache gemacht werden. Und da ist für Sie eine ganz abstrakte Beschreibung, die sagt, das ist eine objektorientierte Programmiersprache zum Beispiel, ist extrem hilfreich, weil da können Sie sich vielleicht was darunter vorstellen, hoffe ich jedenfalls. Während das einem Anfänger natürlich überhaupt nichts sagt. Also, es gibt Material, das für die Anfänger wichtig ist und Dinge erklärt, und das gleiche Material, exakt das gleiche Material, wird für den Experten plötzlich redundant. Wenn der drauf schaut, dann ist das für den bloß hinderlich. Der findet die Sachen nicht, die er finden will. Das heißt, wir haben eigentlich eine Mischung von Material, das für die Anfänger relevant ist und für die Experten. Ja, und da kann man jetzt auch versuchen, Experimente zu machen, indem man nun die zwei Gruppen vergleicht, die hier Low-Knowledge-Learner und High-Knowledge-Learner genannt werden. Also welche, die intensives Vorwissen haben, das sind die High-Knowledge-Learner, und welche, die zunächst mal von dem Themengebiet nichts wissen. Außerdem haben die auch noch eine zweite Unterscheidung von Gruppen diskutiert und untersucht, nämlich Leute, die eine bestimmte, entweder durch Ausbildung oder auch persönliche Begabung, wie man da sagen könnte, eine bestimmte Fähigkeit mitbringen, sich zum Beispiel in räumlichen Strukturen gut zu orientieren, also gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Also die Leute mit gutem räumlichen Vorstellungsvermögen, das sind die High Spatial Learners, und die mit wenig Begabung in der Richtung oder wenig Erfahrung, das sind die Low Spatial Learners. Na. Das Ganze ist auf der Basis einer nach den anderen Prinzipien optimierten Lerninhalts gemacht, also der jetzt die Contiguity, Coherence, Modality, Redundancy Prinzipien wirklich berücksichtigt. Ja, jetzt ist die Frage, wer hat sozusagen am meisten davon, dass es sozusagen gut gestaltet ist, wer kann davon am meisten profitieren? Vielleicht mal so ein Punkt, wie kriege ich das denn überhaupt raus? Ob jemand jetzt ein High-Knowledge- oder ein Low-Knowledge-Learner ist, das ist ja nicht so einfach. Und da sind wir jetzt wieder bei diesen empirischen Untersuchungen, wo wir halt die Einleitung auch hatten. Ich kann das natürlich auch wieder bloß durch bestimmte Tests machen. Und diese Meyer-Gruppe, wie gesagt, begeistert sich immer für die Meteorologie und die Gewitter. Und jetzt bei diesen Gewitterbeispielen muss man natürlich vorweg mal schauen, ist derjenige, den man da trifft, einer, der sich mit Wetter auskennt oder nicht? Und das wäre zum Beispiel so eine Folge von Fragen. Ja, ich lese regelmäßig die Wetterkarten in der Zeitung. Mir sagt der Begriff Kaltfront was. Ich weiß den Unterschied zwischen einer Cumulus- und einer Nimbuswolke, also einer Haufenwolke und einer Gewitterwolke oder Regenwolke. Ich weiß, was tiefer Luftdruck ist, ein Tiefdruckgebiet. Ich weiß, warum es überhaupt Wind gibt. Und ich kenne, das sind Zahlen, die vielleicht noch ein bisschen allgemeinbildender sind. Ich weiß, was diese Symbole heißen, das Symbol für eine Warmfront und eine Kaltfront. Ja, und dann kann man eben mit Ja und Nein beantworten, und dann wird damit sozusagen zunächst mal ein ganz objektives Maß bestimmt, wo man sagen kann, der hat sich vermutlich schon mal ein bisschen mit Meteorologie befasst oder auch nicht. Und man kann es auch so ein bisschen natürlich skalieren und sagen, also jemand hat vielleicht so eine Grundahnung, wenn er wenige Punkte gewinnt in dem, oder er ist eben ein Experte. Keine Ahnung, wie das bei Ihnen ist, aber also ich bin jetzt würde da als Wetterexperte dabei rauskommen, aber das ist ja jetzt auch nicht relevant. Die Frage, die relevant ist, ist, wie das Vorwissen eben das Lernen tatsächlich beeinflusst. Und da gibt es ja nun jetzt verschiedene sozusagen Möglichkeiten, wie das rausgehen könnte. Also wir haben nämlich jetzt mehrere Dinge, die gleichzeitig sich verändern. Insofern ist das ein bisschen kompliziert. Wir haben also zwei Variablen, die wir ändern können, zwei unabhängige Variablen, mal ganz grob gesehen. Und die abhängige Variable, die wir messen, ist das Abschneiden im Test einfach, also Behaltensleistung und Transferleistung. Und wir wollen ja sozusagen untersuchen, wie weit das Folgen dieser Prinzipien für die Gestaltung von Lernsystemen, wie weit das hilfreich ist. Das heißt, die haben jetzt ausgehend von einer sehr guten von sehr gutem Lernmaterial, das nach ihren eigenen Prinzipien optimiert ist, auch Versionen verglichen damit, die typischerweise schlechtere Ergebnisse liefern in diesen allgemeinen Untersuchungen, die wir vorher hatten, wo also zum Beispiel redundantes Material dabei ist. So, das ist also Good and Poor Design Quality, ist diese Achse hier rüber. Und jetzt haben wir natürlich noch diese beiden Gruppen, also die High Knowledge Learner und die Low Knowledge Learner. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also man erwartet natürlich, dass die High Knowledge Learner generell einen besser abschneiden. Und man kann sagen, dass im Prinzip die Testperformance hier sozusagen im Wesentlichen davon abhängig ist, ob die gutes Vorwissen haben und dass das Design, sozusagen das Gestalten meiner Lernmaterialien eigentlich gar keinen Effekt hat. Ja, das heißt, das Wissen erzeugt den Haupteffekt, Knowledge Main Effect steht hier, ist es unabhängig eigentlich vom Design, weil wenn ich mir anschaue, wie das die Testperformance ist, kommt nur aufs Vorwissen an. Zweite Möglichkeit ist, die hier dargestellt wird, ist die, dass jemand, der ein niedriges Vorwissen hat, dass der mit gutem Design sozusagen viel anfangen kann, ein gutes Ergebnis hat, dass er aber bei schlechtem Design eben ein schlechtes Ergebnis hat. Das heißt, das würde jetzt bedeuten, dass zunächst mal, also für dieser Effekt, den wir schon beobachtet haben, vorwiegend für die Leute gilt, die wenig Vorwissen haben, dass die gutes Vorwissen haben, aber dann eigentlich keine Probleme haben mit dem schlechten Design, dass die sich da orientieren können. Das heißt, das hohe Wissen dient sozusagen als ein Kompensationsmechanismus, mit dem ich möglicherweise schlecht präsentiertes Material ausgleichen kann. Also über irgendwelche Schwächen der Präsentation drüber gehen kann. Ja, und die dritte Version ist die, dass wir es mit, dass wir sozusagen dem Menschen, der ein hohes Vorwissen hat, mit der Präsentation sozusagen, mit der schlechten Präsentation auch was antun sozusagen, dass der dann schlechter abschneidet, wenn das Design schlecht ist. Das heißt, der kann sozusagen sein hohes Wissen einsetzen, um wirklich zu profitieren von dem guten Design. Also er kann sozusagen wirklich besonders gut lernen, weil da ein gutes Design da ist. Ja, die Frage ist, das wäre jetzt ein gutes Quiz, was ist das, was rauskommt bei den Experimenten, ist diese mittlere Theorie die sich am ehesten als tragfähig erweist. Das heißt tatsächlich, dass Wissen als Kompensator sozusagen funktioniert. Das, denke ich, entspricht auch so ein bisschen der Alltagserfahrung. Das heißt, für die Leute, die wenig Vorwissen haben, ist es immens wichtig, wie gut die Qualität des Materials ist. Die können da enorm von profitieren. Das heißt, wenn die gutes Material haben, dann wandert das sozusagen stark rauf, ihr Testergebnis. Dagegen jemand, der schon hohes Vorwissen hat, der kommt im Prinzip mit gutem und schlechtem Material zurecht. Der kann immer irgendwie lernen. Also auch eine Sache, die man sich eben gut überlegen muss in eigentlich überall in der Informatik, Softwaretechnik, Mensch-Maschine-Interaktionen, überall, wo Systeme gebaut werden, ist ein ganz wichtiges Thema, die Zielgruppe zunächst mal zu verstehen, für die wir arbeiten. Und da ist es natürlich ganz wichtig, wenn wir mit Leuten mit hohem Vorwissen zu tun haben, dass es möglicherweise gar nicht sinnvoll ist, denen jetzt ein Material so zu präsentieren, in der Qualität, wie wir es eben für die Anfänger brauchen. Ja, dann war noch die Geschichte mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen. Das ist eine ganz andere Unterscheidung, die man natürlich jetzt auch wieder messen kann. Das ist in klassischen so Intelligenztestsachen, also so Profilen der Fähigkeiten, ist das vorgesehen, dass man also irgendwie in Bildern erkennen muss, ob eine Form irgendwie gedreht in dem anderen Bild vorkommt oder gespiegelt und solche Dinge. Da gibt es klassische Tests dafür aus der Psychologie, wie man das räumliche Vorstellungsvermögen testen kann. Und nach denen werden also die Versuchspersonen unterschieden und jetzt ist die Frage, wie die sozusagen abschneiden. Das heißt, ist es jetzt so, dass wenn ich jemand habe, der ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hat, hilft das, ändert das sozusagen den Effekt von gutem Design der Multimedia-Präsentationen? Also auch wieder die Frage, kann das erstens, wenn ich gutes räumliches Vorstellungsvermögen habe, eben helfen, dass ich nun eine schön grafisch gestaltete, übersichtliche Darstellung, wie wir es vorher hatten, Illustrationen mit an der richtigen Stelle platzierten Texten, dass ich die eben optimal aufnehmen und verstehen kann? Oder ist es vielleicht so, dass wenn bestimmte Schwachstellen in der Präsentation drin sind, wenn zum Beispiel der Text fehlt und irgendwo ganz woanders ist und die Illustration zunächst einmal für sich irgendwie mich trifft, dass ich damit mit einem guten räumlichen Vorstellungsvermögen das vielleicht kompensieren kann und trotzdem gut mit umgehen. Da ist es so, dass man nun nach den Experimenten in diese Enhancement-Theorie reinkommt. Das heißt, es scheint so zu sein, dass Menschen, die gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben, mehr anfangen können mit wirklich eben entsprechend der Prinzipien gut gestalteten Vorlagen und dass das räumliche Vorstellungsvermögen ihnen praktisch nichts hilft zu kompensieren, also Schwächen der Präsentation zu präsentieren. Insofern ist das eine ganz interessante, sozusagen wechselläufige Situation. Das hohe Vorwissen hilft mir, mit schlecht präsentiertem Material zurechtzukommen. Dass spezielle Fähigkeiten, jetzt zum Beispiel mich auf einer Fläche zurechtzufinden, grafische Zusammenhänge zu verstehen, hilft mir nicht wirklich, mit einer schlecht präsentierten Sache zurechtzukommen. Das hilft mir vor allem dann, wenn das eben gut präsentiert ist und ich dann sozusagen meine Fähigkeiten auch einsetzen kann, um sozusagen schneller und effektiver zu lernen. Also man hat bei diesen ganzen Sachen das Gefühl, das ist irgendwie so der Anfang. Ne? Also ich finde, das sind total interessante Untersuchungen, die auch gerade für uns irgendwie wichtig sind. Aber es ist letztlich, mein Gott, ist schon ein dickes Buch, aber es ist nicht wirklich so ein ganz großes, gefestigtes Material da, auf dem man aufbauen kann. Aber man sieht doch eine ganze Reihe von, denke ich, guten Anregungen für unsere Überlegungen, die für uns interessant sind. Ja, jetzt noch zwei Dinge hatte ich mir vorgenommen. Das eine ist, über Animation und Interaktivität zu reden, weil das ja bei Multimedia natürlich auch eine Rolle spielt. Und dann noch ein bisschen über Navigation, also das ist aber dann relativ kurz. Ja, Animation. Wenn man da reinschaut in die Literatur, da findet man auch so ganz verschiedene Beispiele. Also Animation ist ja was, das uns als Informatiker irgendwie gleich was sagt, also Medieninformatiker vor allem. Da denken wir irgendwie gleich an Flash oder so oder an 3D-Animationsprogramme. Das ist jetzt auch mehr so eine Informatiker-Definition. Also Animation ist im Prinzip, dass ich sozusagen eine Folge von Bildern erzeuge, die einen Bewegungseindruck simulieren, sozusagen, die eigentlich getrennte Bilder sind, aber die sozusagen nach dem Zeichentrickprinzip uns Bewegung suggerieren. Wenn man zu den Pädagogen schaut, dann heißt es ein bisschen anders. Da geht es darum, dass Bilder dynamisch sozusagen sich verändern in einer Art und Weise, die dem Benutzer, dem Lernenden helfen, die Veränderung über die Zeit zu erkennen und ihm dadurch helfen, auch sein mentales Modell aufzubauen. Das heißt, ich habe dadurch, dass ich eine Sache sozusagen beobachten kann, was weiß ich, ich bin in der Biologie und habe den Wachstumsprozess von irgendwie einem Embryo zu einem ausgewachsenen Lebewesen der gleichen Art und das vielleicht auch nur für ein Organ oder so, da kann es natürlich sehr hilfreich sein, wenn ich wirklich sozusagen über die Zeit diese Veränderungen beobachten kann, und da ist eine Animation tatsächlich hilfreich oder könnte hilfreich sein zumindest, ist ja die Frage, ob das so ist. Und man sieht schon, dass da auch ein bisschen die Interaktivität schon reingeschwindelt wurde in den Satz. Da heißt es nämlich, dass die Bilder sich dynamisch according to user action verändern, wobei User Action verschiedene Sachen heißen kann, werden wir gleich noch sehen. Also man muss da ein bisschen aufpassen, dass man die nicht alle durcheinander bringt. Schon der einfache Begriff Animation ist total verwirrend. Die Interaktion gehört irgendwie mit rein. Ja, und da gibt es jetzt zuerst mal die Unterscheidung, sind es denn überhaupt, ist überhaupt Interaktion da? Also ist einem bloß die Sequenz von Bildern, die abspielt wie ein Film, oder ist Interaktion da? Also kann ich irgendwas tun als Benutzer, außer das einmal zu starten? Und da gibt es auch wieder zwei Arten von Interaktion, nämlich, dass der Benutzer schlicht und ergreifend stoppen kann, wieder starten, wieder zurückspulen, also sich wie in einem Videorekorder sozusagen bewegen in dem Ablauf, der aber nun ansonsten fixiert ist. oder dass ich die Möglichkeit habe, Objekte, die nun in diesem Bild sind, tatsächlich zu verändern, zu bewegen. Also wie Sie das bei Videospielen zum Beispiel haben, wo Sie irgendwie einen Ball nehmen können, den anschubsen und der tut dann irgendwas aufgrund Ihres Impulses, den Sie ausgelöst haben. Das ist eine andere Art, viel höhere Art der Interaktion. Also insofern ist, wenn jemand über Animation redet, vieles noch unklar, insbesondere wer ist Interaktion dabei und welche Form. Ja, auch da gibt es wieder eine ganze Reihe so eher nicht wirklich begeisternde Ergebnisse, zum Beispiel Newtonsche Bewegungsgesetze bei Schulkindern ausprobiert, also Grundschulkindern. Man konnte nicht wirklich nachweisen, dass jetzt dort mit einer animierten Illustration sozusagen ein positiver Effekt fürs Lernen erzeugt wird. Was interessant ist, dass andere Untersuchungen gezeigt haben, dass die Animation vielleicht schon einen gewissen Effekt erzeugt, dass es aber andere Effekte gibt, die wesentlich stärker sind als die Animation selber, nämlich sozusagen ja, Techniken, die das Konstruieren von Wissen unterstützen, dass eben an bestimmten Stellen gestoppt wird und gefragt wird, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Was wird denn jetzt wahrscheinlich passieren? Also bei Gesetz des freien Falls zum Beispiel, da geht es ja irgendwie darum, dass das mit einem Quadrat der Entfernung geht, die Geschwindigkeit, und dass man da eben zunächst mal irgendwo stehen bleibt und sagt, wo wird denn jetzt irgendwas, das hier runterfällt, in der nächsten, nach einer Sekunde sein? Und dann macht man eben eine Animation zum Beispiel und probiert aus, ob das dann tatsächlich da ist, und dann ist woanders und überlegt man, warum kann das denn jetzt sein? Also diese Interaktion ist schwierig, dieses Zusammenwirken von einer Technik, wo man eine Vorhersage machen muss, die letztlich sozusagen den Lerner einbezieht, und andererseits eine Animation, das ist wieder interessant. Das heißt, man kann eine Animation natürlich da als Hilfsmittel benutzen. Und jetzt auch wieder sozusagen, wenn man auf die reine Animation geht, also wie wir es vorher hatten, eine Animation, zu der einfach bloß eine Erzählung vorgelesen wird, die haben nicht wirklich große Vorteile gegenüber denen, die statische Grafiken einfach anschauen, sozusagen so Comic-Strip-mäßig mit Erklärungen dazu, aber die Prediction Questions, wo also sozusagen Vorhersagen getroffen werden müssen, wie es jetzt weitergeht, die hilft eigentlich unabhängig von der medialen Präsentation. Das ist nicht ganz klar, was da wirklich passiert. Es ist auch bei Weitem nicht ausreichend untersucht. Es gibt so verschiedene Effekte, die in der Literatur da auch erwähnt werden. Eine Sache ist zum Beispiel, dass eine kontinuierliche Animation, die abläuft wie ein Film, dass die unter Umständen, wenn man jetzt gerade diesen Effekt hier anschaut, gar nicht so gut ist im Vergleich zu einer, die die Kernphasen sozusagen jeweils mit einem repräsentativen Bild abbildet, wo die wichtigen Stadien der Entwicklung mit einem Bild dargestellt werden. Es hilft mir gar nichts zu sehen, dass es dazwischen fließend übergeht. Es ist ein gewisses Basiswissen auch zu sagen, jetzt ist irgendwie ein bestimmter Reifezustand von dem Organ oder so erreicht, und das ist unter Umständen hilfreicher. Das andere ist, dass da möglicherweise, wird auch vermutet, zumindest in den Papers, die ich da gesehen habe, wieder ein Individual Differences Prinzip besteht, dass Lerner, die wenig Fähigkeiten haben, sich generell diese Zusammenhänge vorzustellen, gerade die Veränderungen über die Zeit, das Team von der Animation deutlich mehr profitieren als jemand, der eben schon ein gewisses Vorwissen, Vorverständnis dafür hat. Ja, dann hat man ein bisschen gespielt mit der Steuerung, mit der Benutzersteuerung. Da gibt es auch Untersuchungen dazu. Also zunächst mal ist es so, dass die Fähigkeit, sozusagen die Animation zu steuern, zu beeinflussen, natürlich Spaß macht. Also auch wenn man bloß die Möglichkeit hat, jetzt soll man das aufs nächste Bild umschalten oder jetzt starten wir das wieder und dann stoppen wir es wieder, dass das zunächst mal einfach auch bei den Befragungen positiv sozusagen wahrgenommen wird. Und es wird behauptet, dass sozusagen für ein tiefes Verständnis, also insbesondere für Transferfragen, allein dieser Effekt, dass man es steuern kann, dass man es beeinflussen kann, einen sehr positiven Effekt hat. Also sprich, wenn jemand wirklich versucht, die Animation, was da passiert, zu verstehen, dann will er eben auch mal anhalten, drüber nachdenken, vielleicht sich diese Prädiktionsfragen eben stellen und dann schauen, wie es wirklich weitergeht. Es ist auch noch über die Segmentation gearbeitet worden, also diese Animation sozusagen in Teilstückchen aufzuteilen, und man kann sozusagen immer starten und dann läuft es ein kleines Stückchen und dann bleibt es aber in der Kernphase wieder stehen, um diesem Effekt, den wir vorher hatten, auch entgegenzuwirken, dass die kontinuierliche Animation vielleicht die Haupteffekte eher schwer auffindbar macht. Und auch da kann man feststellen, dass das zunächst mal grundsätzlich positive Effekte hat. Allerdings ist es hier so, dass jemand, der komplett neu ist, also wieder Individual Differences obendrauf, der sich zunächst mal ganz grundlegend einarbeitet, dass der möglicherweise einfach durch die Tatsache, dass nur ein Stück weit läuft und er jetzt wieder was tun muss, damit es weitergeht, dann doch so weit wieder abgelenkt ist, dass es dann im Endeffekt nicht wirklich einen positiven Effekt hat. Also da sind wir wieder in dem Redundancy-Prinzip von vorher, dass die Technologie sozusagen dann uns wieder einfach kognitive Last verursacht. Und für jemanden, der das mal verstanden hat, wie er damit umgeht, ist es dann tatsächlich hilfreich. Also man sieht schon, dass es da so doch ein paar so Prinzipien gibt, vielleicht Prinzipien ist für die Meyer-Sachen jetzt ein bisschen schlecht gesagt, aber ein paar so Ideen gibt, die immer wieder, so Motive, die immer wieder auftauchen und die doch ganz, ganz interessant sind. Jetzt die letzte Frage noch, die Navigationsprinzipien. Haben wir bloß noch irgendwie 10 Minuten. Das ist auch in diesem 2005er Buch, gibt es da zwei ganz schöne Artikel drüber, die zusammenfassen sozusagen, was an Literatur Stand 2005 da war, um die Navigation von Lernpersonen in dem Lernmaterial empirisch zu untersuchen. Wobei Lernmaterial natürlich idealerweise irgendwie Hypertext oder sowas ist, ja, aber natürlich zunächst mal auch gedrucktes Lernmaterial sein kann. Und deswegen zuerst mal, was man zu gedrucktem Material sagen kann. Also da gibt es ja eine Sache, die eine Eigenschaft von gedrucktem Material, nämlich so eine gewisse Hilfe beim eine Führung durch den Inhalt selber, dass das so zum Beispiel die Struktur übersichtlich ist, dass es gute Überschriften gibt, dass ein Unterschied gemacht wird, zum Beispiel zwischen einem Kasten, der Zusatzinformation hat, und dem Kern der Information. Und da kann man sagen, diese Strukturierungsprinzipien bei gedrucktem Material, da gibt es Untersuchungen, die das belegen, dass das tatsächlich effektiv ist, auch für den Lerneffekt. Also das ist jetzt sozusagen mit Local Guidance ist gemeint, wie kann ich mich auf einer Seite oder so orientieren, einfach durch gute Gestaltung der Seite. Im Gegensatz Global Content Guidance, das sind solche Sachen wie ein Inhaltsverzeichnis oder vielleicht eine Begriffskarte eine Concept Map zu dem Inhalt, oder vielleicht auch gibt es manchmal bei Lehrbüchern zum Beispiel so eine Empfehlung, wie eine bestimmte Lernergruppe durch die Kapitel sich durcharbeiten soll, so ein Flussdiagramm. Da gibt es leider relativ wenig Studien. Eine Sache, die ich gefunden habe, ist, was ich jetzt auch wieder interessant finde, weil ich das persönlich nachvollziehen kann, ist, dass man bei Leuten, die gewohnt sind, große Mengen an Material zu durchsuchen auf bestimmte Informationen hin, dass man bei denen beobachten kann, dass sie erstaunlich viel Zeit, also viel mehr als die anderen, mit dem Inhaltsverzeichnis zum Beispiel verbringen. Und in dem Inhaltsverzeichnis zunächst mal versuchen zu verstehen, wo ist in dem Text, was das mich wirklich interessiert, und dann ganz gezielt sich eben bestimmte Sachen raussuchen und nur das dann im Detail lesen. Das heißt, die Zeit, die spendiert wird, um zu entscheiden, was man lesen will, ist sehr nennenswert im Vergleich zu dem, was man tatsächlich liest. Während jemand, der nun nicht erfahren ist im Suchen nach Material, dann einfach irgendwie halt das Inhaltsverzeichnis überblättert und mal von vorne das Lesen anfängt. Also das ist mit Sicherheit schon mal ganz interessant. Und betont natürlich, dass solche Überblicksstrukturen, diese Global Content Guidance, wie sie da stand, eine extrem starke Hilfestellung sind, insbesondere für Leute, die eben eine gewisse Erfahrung im Suchen haben. Ja, das führt natürlich direkt auf die Frage, wie man in Hypermedia-Dokumenten navigieren kann. Ich brauche nicht wieder diese Studien zitieren, Lost in Hyperspace und so, dass da generell mal ein Problem besteht, haben wir schon diskutiert. Was interessant ist, ist, dass man nun angefangen hat, wirklich über das Design von Hypermedia-Dokumenten nachzudenken, da auch empirische Studien zu alternativen Design gemacht hat. Also die Frage ist, wo auf einer Webseite zum Beispiel, die nun Lernmaterial präsentiert, wo da die Links platziert sind. Da hätte ich vielleicht ein Bild dazu tun sollen. Also da ist hier irgendwie Text drauf. Und wenn hier explicit Linking gemeint ist, dann sind in dem Text einzelne Worte einfach unterstrichen, wie man das so kennt, oder sonst wie hervorgehoben. Und das sind die Links, denen man folgen kann. Und dann gibt es verschiedene andere Varianten, also wo der Text dasteht und man die Links wirklich sozusagen in einem Menü irgendwie links oben daneben hat zum Beispiel. Oder wo man den Text hier irgendwie hat und die Links, die jetzt zum Beispiel zum nächsten Stoff oder zu weiterführendem Material oder irgendwie sowas gehen, die sind drunter angeordnet. Das sind also die Dinge, die da studiert werden. Also Page-Bottom-Links ist das hier, Top-Left-Links sind die, das ist einfach, ja genau, Top-Left heißt, dass sie da oben einfach in der linken oberen Ecke angeordnet sind und Left-Margin-Links sind die, die ich jetzt gerade hier, Top-Left habe ich jetzt nicht gemalt, also das Left-Margin sind die hier. Es steht schon das Ergebnis da, was mich auch ein bisschen verblüfft. Ich hätte eigentlich gemeint, dass diese Left-Margin-Links gar nicht so schlecht sind, aber tatsächlich ist es so, dass die Embedded-Links in diesen Ergebnissen am besten abgeschnitten haben und dass die Page-Bottom-Links, also die Links ganz unten dran zu tun, das schlechteste Ergebnis liefern, was, glaube ich, ziemlich offensichtlich ist, weil wir sind irgendwie daran gewöhnt, dass die Information, die am Schluss von dem Text kommt, eben nicht mehr so furchtbar wichtig ist. Da steht irgendwie das Impressum oder sowas. Dementsprechend schauen wir da möglicherweise gar nicht wirklich hin. Und die Links, die sozusagen direkt im Fluss des Lesens, im Verständnis entstehen, die sind am effektivsten. Auch eine interessante Geschichte bei solchen Hypertext-Strukturen ist ja, wenn ich eine große Menge an Knoten mit Informationen irgendwie anordnen muss, dann ist ja die Frage, ich baue eigentlich immer so einen Baum auf, mit dem man sich da durch navigieren kann, einen Navigationsbaum. Und die Frage ist, wie gestalte ich diesen Navigationsbaum? Da kann ich ja sehr breite Menüs anlegen, wo ich wenig in die Tiefe gehe, oder ich kann in der einzelnen Auswahl bloß wenige Alternativen anbieten und dafür mehrere Ebenen. Und da gibt es auch eine Untersuchung, die da ein bisschen versucht hat, weiterzukommen. Und zwar haben die verschiedene Versionen um 512 sozusagen Informationseinheiten in einer Menüstruktur zu präsentieren verglichen. Und zwar einmal mit einem Menü, das 16 Optionen anbietet und dann dahinter 32 oder eins, das zunächst 32 anbietet und drunter 16 oder eins, das in drei Stufen zuerst mit 8, dann nochmal mit 8 und dann nochmal mit 8 durchgeht. Und das Interessante ist, dass tatsächlich diese eigentlich zunächst mal erschreckend großen Menüs, diese 16- und 32er Menüs, dass die wirklich was geholfen haben im Vergleich zu der Struktur 8x8x8, dass die also besser abgeschnitten haben. Das heißt, es scheint so zu sein, dass allein die Tiefe der Navigationsstruktur ein großes Hindernis für die Orientierung ist. Ein größeres, als wenn das jetzt ein breites Menü ist. In einem breiten Menü, da habe ich immer noch sozusagen so ein gewisses Gefühl der Sicherheit auch. Gut, ich muss das lesen, was da alles ist, aber wenn ich einen Punkt habe, dann weiß ich, wo ich bin, gehe einen Schritt weiter und dann ist es nur noch ein Schritt bis zu meinem endgültigen Inhalt. Dagegen jetzt schon mal drei Schritte zu gehen und dann mir zu überlegen, muss ich jetzt einen oder zwei wieder zurück, das scheint schon ein stärkeres Desorientierungsphänomen zu sein. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man noch mehr Stufen in die Tiefe geht, kann das möglicherweise eben doch stärker sein, der Effekt. Also diese Shallowness, die Seichtheit der Struktur sozusagen, dass die nicht zu tief wird, scheint ein ganz wichtiges Prinzip zu sein, um sich darin zu orientieren. Eine zweite Sache, die auch empirisch untersucht worden ist, ist, dass wenn man jetzt so eine Auswahl von ganz vielen Menüpunkten hat, dass es definitiv hilfreich ist, wenn die nach semantischen Gruppen sozusagen eingeteilt sind. Dass es da Überschriften gibt, worunter dann eben zum Beispiel die Links dann nochmal sozusagen zusammenstrukturiert sind. Ich denke, das ist jetzt nicht wirklich überraschend, dass das so ist. Ja, die Schüler sozusagen oder Anhänger von dem Mayer, die nennen ja immer alles Principles. Die haben zum Beispiel dann auch ein Sitemap-Principle gestaltet. Sie wissen wahrscheinlich, was eine Sitemap ist. Also da gibt es gemeinerweise ja zwei, die für Google angelegt werden, um sozusagen dem die Orientierung zu erleichtern, den Robotern. Und die, die man nun tatsächlich dem Benutzer zeigt. Ich meine jetzt die, die man dem Benutzer zeigt, wo also für eine große Gruppe von Webseiten eben ein Überblick geboten wird. Das kann verschieden sein, das kann so eine Art Tabelle sein, textuell, das kann eine Baumstruktur sein, kann ein Graph sein und es kann auch statisch oder dynamisch sein. Also dynamisch kann heißen, dass man zum Beispiel bei einem Baum die Ebenen ausklappen kann oder dass man vielleicht vorweg die Zuhörerschaft sozusagen, also ich bin, was weiß ich, ein Besucher von der Uni, ich bin ein Student, ich bin ein Lehrer, dass man die auswählen kann und je nachdem dann verschiedene Überblicksversionen sozusagen kriegt. Also ganz klar, man weiß auf jeden Fall generell für Webseiten, dass die Sitemaps sehr, sehr hilfreich sind, diesen Orientierungsverlust zu vermeiden. Man kann nicht wirklich bei Lernanwendungen klar jedenfalls zeigen, dass es einen Effekt auf das Lernergebnis hat. Da ist möglicherweise auch noch ein bisschen zu wenig studiert worden. Was man nachweisen kann offensichtlich, ist, dass da wieder so ein Individual Difference Prinzip gilt, dass Leute, die wenig Vorwissen haben, dass die sich besonders gut tun, besonders gut davon profitieren, dass Sitemaps da sind, insbesondere wenn die gut hierarchisch strukturiert sind, dass jetzt komplexe Graphstrukturen sind, wieder weniger. Und eine Struktur, die ja, oder eine Untersuchung von 95, die vielleicht ganz interessant ist, ist, dass so eine, wenn man jetzt Lernstoff sozusagen eine große Menge an Informationen mit einer strukturierten Sitemap präsentiert, dass dann insbesondere eine Fähigkeit gestärkt wird, nämlich die Information zusammenfassend wiederzugeben, also eine kurze Zusammenfassung zu geben. Nicht so sehr jetzt das Wissen von einzelnen Punkten im Detail, aber sozusagen so eine knappe Zusammenfassung. Das ist ganz interessant und hängt möglicherweise damit zusammen, also da gibt es auch eine Theorie, die da aufgebaut wird, dass wir eigentlich solche Strukturen, wie sie die Sitemaps im Prinzip darstellen, wohl in unserem Gedächtnis, in unserem Langzeitgedächtnis irgendwie aufbauen. Die Dinge heißen Makrostrukturen, die da genannt werden und da gibt es so ein Modell, dass wir diese Makrostrukturen aufbauen und in die das Wissen schrittweise einhängen. Wie auch immer dem sei, tatsächlich kennt es wahrscheinlich auch jeder, dass wenn man eben sich auf eine Prüfung vorbereitet, gerade auf eine mündliche Prüfung vorbereitet, dass es dann extrem hilfreich ist, so eine Art Sitemap der Vorlesung zum Beispiel, mit dem man lernt, irgendwie parat zu haben, zu wissen, wo sind denn die wesentlichen Kernkapitel, und das hilft einem dann auf eine Frage in der mündlichen Prüfung eben wirklich präzise und eben mit Orientierung zu antworten. Also insofern ist genau für diese Art von Aufgabenstellungen, wenn die nachher abgefragt werden, sind solche Sitemaps eben extrem hilfreich. Dass diese Sitemaps, letzte Folie und auch wirklich keine Inhaltsfolie, dass diese Sitemaps gut und schlecht gemacht sein können, jetzt bloß an einem ganz praktischen Beispiel. Man kann natürlich einfach bloß die Webseiten, die da sind, auflisten. Man kann das Ganze aber auch so machen, dass es wirklich ein inhaltliches Summary, eine Hilfe für denjenigen ist, der sich da orientiert. Also ich habe das jetzt rein zufällig, weil ich einfach nach irgendeiner Sitemap gesucht habe, die von apple.com gefunden, und das ist, wie eben wahrscheinlich auch bei den Produkten, eben sehr stark auf Benutzbarkeit angelegt, und es ist echt sehenswert, das durchzugehen. Im Prinzip, die Struktur wäre ja hier Apple Info, Store, Mac und so weiter, das bildet sich da schon auch ab. Aber tatsächlich ist zum Beispiel ein ganzer Menüpunkt hier, der Store ist hier rausgenommen und irgendwo in die Apple Info reingesteckt, in eine Unterstruktur, wo man kaufen kann, weil man kann ja vielleicht woanders auch noch kaufen, außer in dem Apple Laden. Das heißt, es ist bewusst umstrukturiert worden, um jemand, der nun mit der einfach offensichtlich, wenn er die Sitemap anschaut, schnell gezielt irgendeine Information sucht, um dem genau die richtige Führung zu geben. Das ist eine relativ lange Seite, das ist jetzt nur der Anfang, mit der ganz viele Einzelthemen, die häufig auftreten, sozusagen angesprochen werden. Also so eine Sitemap kann viel mehr sein, als jetzt bloß eine technische Zusammenfassung automatisch generiert ist, sondern wirklich eben im Überblick sozusagen eine Menge helfen. Aber weil das natürlich kein Lernstoff ist, sondern eine ganz normale Orientierung auf einer kommerziellen Webseite, aber die Prinzipien sind letztlich die gleichen. So, Dankeschön für heute.